Ich bin jetzt verbunden mit Konstantin Grosch. Er ist Inklusionsaktivist und Abgeordneter im Kreistag von Hameln-Pyrmont und ich möchte mit ihm über die Aufhebung des Wahlrechtsausschlusses bei der Bundestag für demokratische Wahlen in Deutschland sprechen und die jetzt auch die Bundestagswahlen in einem Monat betrifft. Guten Morgen, Konstantin Grosch.
Guten Morgen, freut mich.
Etwa 85.000 Menschen, die unter sogenannter Vollbetreuung stehen, denen wurde bislang das Wahlrecht abgesprochen. Diese Menschen dürfen dieses Jahr zum ersten Mal an der Bundestagswahl teilnehmen. Wer war denn jetzt konkret von diesem Wahlrechtsausschluss betroffen und warum wurde diesen Menschen das Grundrecht zu wählen bislang abgesprochen?
Ja, es betrifft genau zwei unterschiedliche Personengruppen. Die erste Personengruppe waren die Menschen, die unter einer gesetzlichen Betreuung standen. Und das betrifft typischerweise Menschen, die zum Beispiel eine kognitive, geistige Behinderung haben. Und dort nahm man bisher eben an, beziehungsweise der Gesetzgeber sagte, sie können sich nicht in der Art und Weise an dem Kommunikationsprozess beteiligen, der für eine freie Wahl eben nötig ist. Ja, also wir wollen in einer demokratischen Wahl die Kommunikation zwischen dem Wahlvolk und den Gewählten haben, beziehungsweise den Kandidaten. Und man sagte, sie können eben sich daran nicht so beteiligen. Die zweite Gruppe sind die Personen, die aufgrund einer Tat verurteilt sind und in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden. Auch dort hat man gesagt, okay, aufgrund dieser wahrscheinlich psychischen Beeinträchtigung, die im Zeitpunkt der Tat vorlag und die jetzt auch dazu führt, dass sie weiterhin dort untergebracht sind, führen dazu, dass sie sich nicht an diesem demokratischen Prozess so beteiligen können, wie wir uns das gegebenenfalls vorstellen. Das Bundesverfassungsgericht hat aber sehr deutlich im Jahr 2019 gesagt, nein, das reicht nicht aus, um Menschen von ihrem Wahlrecht auszuschließen. Und persönlich kann ich dem absolut nur zustimmen. Denn die Frage danach, was eine einzelne Person überhaupt mitbringen muss, um sich an dem Kommunikationsprozess der Wahl zu beteiligen, ist sehr, sehr unterschiedlich. Und wir stellen diese Frage auch bei allen anderen Menschen nicht. Und dieser Wahlrechtsausschluss war eben damit eine verfassungswidrige Pauschalisierung, die einfach aufgrund des Merkmals der Betreuung aufgrund einer Behinderung oder dem Unterbringen einer psychiatrischen Einrichtung dazu geführt hat, dass Menschen ihr Wahlrecht verloren haben.
Sie haben es gerade schon gesagt, dieser Wahlrechtsausschluss wurde 2019 vom Verfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. Wie ist denn die Politik dann dieser Entscheidung umgegangen?
Also zunächst muss man vielleicht auch feststellen, dass überhaupt der Protest oder die Kritik an diesen Wahlrechtsausschlüssen sehr alt und sehr lange ist. Das heißt, es gibt schon die letzten Jahrzehnte von den betroffenen Menschen, aber insbesondere auch den tief vertretenen Organisationen immer wieder die Kritik daran, dass es eigentlich nicht sein kann, dass in Deutschland, gerade mit unserer Historie, Menschen mit Behinderung pauschal aufgrund dieses Merkmals von der Wahl ausgeschlossen werden. Die Politik hat sich dem Bundesverfassungsgerichtsurteil dann tatsächlich relativ schnell angenommen, auch wenn sie vorher sich immer sehr reserviert gezeigt hat, um Änderungen am Wahlrecht vorzunehmen. Innerhalb weniger Monaten, also im Mai 2019, wurden dann zumindest diese beiden Personengruppen aus den Wahlrechtsausschlüssen im Bundeswahlgesetz herausgestrichen.
Welche Möglichkeiten eröffnen sich jetzt durch diese Entscheidung des Verfassungsgerichts für Menschen zur Ausübung ihres Wahlrechts?
Ja, Sie hatten es eben schon eingangs gesagt. Insgesamt betrifft das ja etwa 90.000 Menschen in Deutschland, die jetzt zukünftig das erste Mal die Möglichkeit haben, an den nationalen Wahlen teilzunehmen. Auf europäischer Ebene wurde das bereits kurz zuvor aufgehoben und die meisten Bundesländer sind dem jetzt auch nachgegangen und haben solche Wahlrechtsausschlüsse, die sie in ihren Wahlrechten drinstehen hatten, auch herausgenommen. Und für viele dieser Menschen ist also jetzt das allererste Mal, dass sie sich an dem politischen Prozess beteiligen können. Das Interesse bei den betroffenen Menschen war vorher schon relativ groß. Also das heißt, es gab immer schon Veranstaltungen, die gerade für Menschen mit geistigen Behinderungen zum Beispiel erklärt haben, warum die Wahlen so wichtig sind und wer dort auch kandidiert. Und das wurde immer sehr, sehr gut angenommen. Es gibt jetzt auch neu die Möglichkeit, dass Personen, die in dem Akt des Wählens eine Hilfe, eine Assistierung benötigen, diese auch mitnehmen können. Bislang gab es immer nur die Möglichkeit, über die Briefwahl sich beim Akt des Wählens helfen zu lassen. Zukünftig darf man auch in die Wahlkabine des eigenen Wahllokals eine Person mitnehmen, die einem dann eine technische Unterstützung leistet. Das ist insbesondere für Personen gedacht, die nicht lesen und schreiben können, aber auch für Personen, die einfach aufgrund ihrer motorischen Fähigkeiten zum Beispiel kein Kreuz auf dem Stimmzettel machen können. Ganz wichtig dabei, es geht wirklich nur um eine technische Assistierung. Man darf natürlich nicht den Wählerwillen beeinflussen. Wer das tut oder dort mit irgendwelchen Einflüssen versucht, die Meinung des Wählenden zu manipulieren, der macht sich tatsächlich auch der Wahlfälschung strafbar.
Die Entscheidung, den Wahlrechtsausschluss für Menschen in Betreuung zu streichen, schafft Teilhabe für Menschen, die bislang von der demokratischen Teilhabe ausgeschlossen waren. Und meine Frage wäre jetzt, welche Reaktionen auf die Streichung des Wahlrechtsausschlusses konntest du bislang beobachten?
Ja, also eine sehr positive, weil viele Menschen mit Behinderung sich dadurch natürlich auch als Teil der Bevölkerung, die dann das hoheitlichste Recht, nämlich das Auswählen der eigenen Repräsentanten im Bundestag, dann auch endlich selber genießen können. Was trotzdem noch ein Part ist, den man sich genauer angucken muss und wo ich glaube, wir als Gesellschaft immer noch ja unsere eigenen Vorurteile vielleicht auch abbauen müssen, ist ja nicht die Frage des, wer kann eigentlich wählen, sondern wer wird eigentlich gewählt. Und wir müssen uns tatsächlich die Frage stellen nach der Diversität auch der Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien, über die Frage, wer sitzt eigentlich in einem Bundestag und repräsentiert uns. Dort sind Menschen mit Behinderungen unglaublich unterrepräsentiert. Und gerade wenn wir uns Menschen mit Lernbehinderungen angucken, dann sind sie absolut unterrepräsentiert in allen Parlamenten. Und da müssen wir uns auch als Wähler die Frage stellen, warum das eigentlich so ist und warum wir Menschen, die zum Beispiel allein schon eine Sprachbehinderung haben, eher seltener in Parlamente wählen als Personen ohne eine solche Behinderung. Und ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft immer noch sehr viel tun. Aber ein erster Schritt ist ja eben jetzt, dass Menschen mit Behinderung überhaupt erstmal als Wahlvolk gesehen werden und Parteien natürlich jetzt auch durchaus einen Wahlkampf für diese Personengruppe tätigen können.
In einer gewissen Weise schafft es natürlich jetzt erstmal einen institutionalisierten Zugang, der aber ja auch eine Wirkung hat, die darüber hinausgeht und irgendwie eine Ermächtigung oder irgendwie eine Anerkennung von Menschen erreicht, die bislang von Wahlen ausgeschlossen waren. Was würdest du denn denken, wie wir darüber hinaus Wahlen irgendwie inklusiver oder partizipativer gestalten könnten, um Probleme, die wir irgendwie in der Wahlbeteiligung ja auch generell beobachten können, irgendwie abhängig von ökonomischen Hintergründen der Wählenden beispielsweise oder Nichtwählenden. Was wären da Schritte, um ja die Wahl demokratischer zu gestalten?
Wir haben da unterschiedliche Möglichkeiten. Das eine sind eher, ich sag mal, technische und prozessuelle Fragen. Also allein die Frage, wann genau kann ich wählen? Gehen. Ich glaube, das ist so etwas wie die Briefwahl und das wird ja jetzt auch durch Corona wahrscheinlich mal weiter genutzt werden durch die Bevölkerung, ein Weg sein können, um überhaupt den Akt und den Prozess des Wählens für viele Menschen zu vereinfachen, weil sie eben nicht mehr datumsabhängig oder ortsabhängig vor Ort ihr Stimmrecht ausüben müssen. Der zweite Teil ist mit Sicherheit die Frage der Debattenkultur und der inhaltlichen Aufbereitung von politischen Inhalten. Wir haben die Tendenz, gerade in Deutschland politische Prozesse zu verakademisieren und versuchen, es möglichst kompliziert darzustellen und vielleicht auch manchen Teilen zu differenziert darzustellen. Das ist nachvollziehbar aus anderen Gründen, aber für viele Menschen, gerade auch wenn wir uns die Personengruppe der Lernbehinderten anschauen, dann ist das natürlich problematisch, weil wir zu wenig auf leichte Sprache achten, weil wir zu wenig die politischen Standpunkte dahinter erklären, sondern wir zu sehr bereits auf Vorwissen voraussetzen. Und das müssen wir, glaube ich, verändern, um wirklich dort dann auch die Partizipation in der politischen Debatte zu erhöhen.
Ja, vielen Dank an dieser Stelle. Hast du noch abschließende Worte? Irgendwas, was du ja in Bezug, also wie blickst du jetzt auf die Bundestagswahlen? Welche Resonanz erhoffst du dir für die Teilhabe an den Wahlen oder auch den demokratischen Prozess um die Wahlen herum, weil Wahlen ja nicht nur alle 4 Jahre stattfinden und Politik aber ja auch zwischen den Wahlen gemacht wird.
Also für mich ist sehr wichtig, dass das Feld der Behindertenpolitik selbst, was derzeit oft ein Schattendasein in der allgemeinen sozialpolitischen Ecke ja verbringt, also dort ein Schattendasein fristet, dass mehr hier heraustritt. Also einerseits, weil wir eben jetzt nochmal rund 90.000 mehr Menschen in dieser Personengruppe haben, die sich wahrscheinlich für dieses Thema relativ viel interessieren und damit auch Parteien einen größeren Grund haben, dies gerade im Wahlkampf auch nochmal mehr nach außen darzustellen. Aber insbesondere auch, damit das Thema der Behindertenpolitik und der Interessen der Menschen mit Behinderung in weitere Politikfelder getragen wird. Ich bin persönlich sehr viel auch unterwegs im Bundestag, spreche mit vielen Fachpolitikern und es nervt mich extrem, um ehrlich zu sein, dass wenn man zum Beispiel Themen wie Barrierefreiheit anspricht, was für normale Menschen mit Behinderung elementar ist, man verwiesen wird auf die sozialpolitischen Sprecher oder behindertenpolitischen Sprecher, wohingegen es genauso auch ein Thema eines verkehrspolitischen oder wirtschaftspolitischen Sprechers wäre. Insofern, glaube ich, brauchen wir auch hier einen inklusiven Ansatz von Behindertenpolitik im Parlament selber und in der politischen Kommunikation. Und da, glaube ich, kann dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts und auch die jetzt kommende Bundestagswahl ein erster Schritt in die richtige Richtung sein.